Einen schönen guten Morgen. Der Mai war doch bisher schon toll gewesen und so wird's auch weitergehen in mein Abenteuer. Heute Morgen habe ich mir einen Gast eingeladen. Er ist Gewerkschaftssekretär, lange in Berlin gearbeitet und trotzdem gelang es ihm 3 Jahre lang und einige Monate noch dazu, um die Welt zu reisen. Das Ganze nicht mit dem Auto, das Ganze nicht zu Fuß, nicht mit dem Fahrrad, nein, mit der Eisenbahn. Und was er so alles erlebt hat, das erfahren wir heute bis 1.
RPR 1, mein Abenteuer.
Da denkt man, man hat schon so gut wie alles erlebt in mein Abenteuer. So viele Traveler, so viele Klobetrotter. Als ich mich jetzt auch vorbereitet hatte auf die Sendung, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Jetzt ist er da. Joachim van der Linde, erstmal schönen guten Morgen, Joachim.
Schönen guten Morgen, lieber Rainer.
Joachim wurde eher angekündigt, er hat gesagt, gute Freunde sagen Jochen oder Joe und so ist es jetzt auch. Und man merkt schon, er ist einer, der Schalkeblut drin hat, gell?
Ja, seit meinem 12. Lebensjahr bekennender Schalke 04-Fan. Die leidensfähigen Fans der Bundesliga.
Ja, und Eisenbahner, wie bekommt man dann so den richtigen Pfiff ins Blut?
Ja, wo ich geboren wurde, sagen Freunde, hat die Lokomotive einen Pfiff gelassen, denn ich bin an einer Eisenbahnstrecke groß geworden. Tecklenburger Nordbahn, der eine oder andere von den Hörern kennt es vielleicht, liegt mitten in Westfalen, im Herz von Westfalen, Rheine in Westfalen, da bin ich auch aufgewachsen.
Ja, und da muss es also eine Reise mit der Eisenbahn sein. Aber Jochen, man muss ja auch 3 Jahre Zeit bekommen. Du hast das ja an einem Stück gemacht. Wie schafft man das?
Ich habe auch noch einen sehr sozialen Arbeitgeber, ein Sabbatjahr und 2 Jahre unbezahlten Urlaub. Das ist so das Ding, wie man das dann hinkriegt. Hört sich vielleicht einfacher an, wie ich so jetzt hier in der Sendung sage. Ein bisschen musste man da auch für arbeiten, aber ich habe es dann schlussendlich geschafft und das war für mich das Allerwichtigste.
Wie lange war es genau?
3 Jahre, 3 Monate und 3 Tage auf dem Punkt. Und wo ich in Lindau am Bodensee nach diesen 3 Jahren, 3 Monaten wieder angekommen bin, stand der Zeiger genau fahrplanmäßige Ankunft, 1 Minute vor 12.
Sag mal, Jochen, hast du eigentlich mal zusammengerechnet, wie viele Stunden dein Hintern in der Eisenbahn gesessen hat?
Ja, das kann ich nur schätzen. Also es waren von diesen 188.000 Kilometer, 90.000 Kilometer Eisenbahn. Ich schätze mal, dass da schon ein paar Monate zusammengekommen
ist. Oh Gott, das waren bestimmt über 1.000 Stunden. Na, was du alles erlebt hast, kann man zum einen nachlesen in deinem Buch Einsteigen, bitte. Oder auch zuhören. Wir steigen nun ein zu einer großen Eisenbahnfahrt um die Welt. Und natürlich auch teilweise mit einem Frachtschiff, weil Eisenbahn kann ja nun nicht über Wasser fahren. Joachim van der Linde ist mein Gast heute Morgen und dann geht's jetzt mal los. Dieses Loslassen, das ist doch auch ein ganz besonderer Moment, Joachim, gell?
Wo ich auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof gestanden bin und mich von meinen Freunden verabschiedet hat, insbesondere von meiner Freundin, sind schon ein paar Tränen geflossen. Und wo das Saxophon dann die letzten Töne von sich gegeben hat und ich in den ICE geklettert bin, muss ich ehrlicherweise sagen, ist mir das Herz bis zum Halse geschlagen. Und es war schon ein komisches Gefühl, jetzt zu wissen, also jetzt 3 Jahre, 3 Monate, 3 Tage, den Versuch zu unternehmen, diese unsere schöne Erde mit der Eisenbahn zu umrunden. Mhm. Das war schon ziemlich heftig.
Das ist doch klasse, man muss es halt nur tun. Ja, das ist ja immer das
so
Wichtigste.
Ist es.
Und dann bist du auf eine Strecke gegangen, die schon Agathe Christie gefahren hat.
Ja, es ging los in Istanbul. Also ich sag mal, wo Europa endet und Asien beginnt. Und in meinem Buch habe ich dieses Kapitel auf den Spuren von Agathe Christie genannt. Dieser Orient Express, das war einfach für mich sozusagen das Sinnbild von Eisenbahnfahren schon seit frühester Jugend. Und da bin ich halt auf ihren Spuren gefahren und habe das auch so ein bisschen, ja, für mich verinnerlicht.
Bei ihr ist ja jemand ermordet worden. Was hast du dann auf der Tour erlebt?
Ja, bei mir ging es nicht ganz so schlimm. Mord, Selbstmord, das war dann nachher ein Thema in Australien. Wir sind langsam angefangen in der Türkei. In der Türkei war es so, dass wir ja einen Axtschaden hatten, dass mal Steine geflogen sind von Kindern, die an der Strecke gestanden sind. Und ich sag mal so, poco a poco, wie die Spanier zu sagen pflegen, ging es dann weiter.
Den Orient Express haben wir hinter uns gebracht und dann geht's aber weiter. Pakistan. Also ich stelle mir das auch von den hygienischen Bedingungen schlimm vor, in so einer Eisenbahn, Jochen.
Ich würde mal sagen, man muss das irgendwann mal selber gemacht haben, sonst kann man schlecht nachvollziehen. Für den Hörer vielleicht, stellt euch vor, 1870, 4. Klasse, alles drunter und drüber, Koffer, Kisten, ein totales Chaos im Zug und mittendrin sitzt der kleine Jochen und ja, ist auf dem Weg von Quetta nach Lahore. Ungefähr 30 Stunden unterwegs mit Staub und Dreck und, naja, Toilette, reiner Toilette. Das ist so ein Ding gewesen, irgendwie, da war so ein Loch im Boden von dem Waggon und da hat man sich dann dazu hingekämpft. Aber man wird da ein bisschen flexibel mit der Zeit, also es hat alles gut geklappt.
Also ich habe Bilder gesehen in deinem Buch, was ein fantastisches Buch ist. Es könnte bestimmt eines meiner Lieblingsbücher werden. Da waren Menschen in Hängematten, unten waren die Hühner, da waren die Kinder, das eine wurde gestillt, du mittendrin.
Das ist eine Reise, oder das war eine Fahrt in Kambodscha. Also in Pakistan war es so, dass zum Beispiel die Leute auf dem Boden Karten gespielt haben, die Abteile zum Teil abgehängt, muslimisches Land, damit man die Frauen nicht sieht. Und das ja mit den Hühnern, wie gesagt, das war dann in Kambodscha. Da kommen wir noch hin.
Dann machen wir ein bisschen Musik, dann kommen wir gleich nach Kambodscha. Jochen van der Linde in Mein Abenteuer, Eisenfresser. Da war ein Satz in deinem Buch, wo ein Kind sagte, wenn du Hunger hast, isst du sogar Eisen. Was hast du da für Menschen während deiner Reise um die Welt mit der Eisenbahn kennengelernt?
Die Menschen, die ich kennengelernt habe, haben sich sehr stark unterschieden. Je tiefer ich auch in Länder reingekommen bin, die so weit, ganz weit von uns weg sind, wo wir hier in der Zeitung eigentlich immer denken, hier sitzen die Bösen. Beispiel Iran. Iran, wo jeder denkt, da sind die Mullahs, da sind die Fundamentalisten. Da habe ich die warmherzigsten Menschen auf meiner Reise kennengelernt. Ob Iran, Sudan, Syrien, da habe ich mich am wohlsten gefühlt und bin sowas von herzlich empfangen worden. Die haben mit mir das letzte Brot geteilt. Ich bin immer eingeladen worden zum Übernachten, zum Essen und es war einfach fantastisch.
Ja, weil du am Anfang mir auch erzählt hattest, Rainer, viel Geld hatte ich nicht, wo soll ich es herhaben? Ich habe die Reise immer wieder so mehr vom Hand in den Mund gelebt und das ist ja auch eine Kunst, ne?
Ja, also ich hatte kalkuliert und ich habe ein Tagesetat gehabt von $25 pro Tag. Darin war alles enthalten, also Reisekosten, Essen, Übernachtung, tralala.
Das Bahnticket auch?
Das Bahnticket auch und auch die zum Teil zu zahlenden Schiffspassagekosten, wobei ich allerdings auch mal auf dem Schiff gearbeitet habe, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, auf dem Totenschiff und was das mit dem Totenschiff so hat, also das war eine ganz schön heftige Angelegenheit.
Ich muss dem Jochen mal sagen, wie lange die Sendung geht, der sagt ihm, da kommen wir noch drauf, bis eins geht's nur, jetzt kommt Musik und dann kommen die Nachrichten, dann kommst du wieder dran, Jochen. Was war das schon für eine erste Stunde? Jochen van der Linde ist mein Gast heute Morgen, über 3 Jahre war er unterwegs mit der Eisenbahn rund um die Welt. Und neben der Faszination des Eisenbahnfahrens interessieren ihn natürlich die Menschen. Und uns interessiert natürlich am meisten in meinem Abenteuer so seine Erlebnisse, seine Abenteuer und die Erlebnisse, die er mit Menschen erlebt hat. Also freuen Sie sich noch auf mein Abenteuer bis eins. Jochen, eben kamen wir noch auf diese Eisenfresser. Und da, die Menschen, die gesagt haben, wenn du Hunger hast, dann frisst du Eisen. Du bist hier in deinem Berufsleben in einer sozialen Welt von Verdi. Du bist Gewerkschaftssekretär und hast dich ja immer darum gekümmert, dass die Menschen nicht ausgebeutet werden. Jetzt siehst du dort Menschen, die hart arbeiten müssen. Wo warst du? In Kalkutta, in Indien oder wo?
In Bangladesch auf einer Schiffsabwrackwerft, wo die Leute für $1 pro Tag in Gummilatschen Schiffsfrachter auseinanderschweißen, also den Schrott der westlichen Welt, 15 Kilometer, hunderte von Schiffswracks. Und da war ich mit einem Journalisten drauf und habe diese Leute kennengelernt. Kann man sich hier bei uns nicht vorstellen, für $1 pro Tag in Gummischlappen Containerfrachter mit 20.000 Tonnen auseinanderschweißen. Einfach unvorstellbar. Wichtig ist, denke ich, dass man sich bewusst wird, wie reich wir doch hier in der westlichen Welt sind.
Und dann kamst du ja in eine Ecke, die schon ähnlich unserer westlichen Welt ist, Singapur. Das war doch wieder ein totaler Kontrast.
Extreme Gegensätze, in der Tat, auch in der dritten Welt oder in der vierten Welt. Singapur, sowas, also da kann man vom Fußboden essen quasi. Für ein Kaugummi wegschmeißen gibt es $50 Strafe. Das ist einfach ein ewiges Rauf und Runter auf so einer Reise.
Tja, und gleich kommen wir noch darauf, dass du Kadett auf einem Totenschiff warst. Jochen van der Linde, der Buchautor, der Journalist, der sympathische Mensch, der ist heute Morgen Gast in Mein Abenteuer und war auf einem Totenschiff Richtung Singapur unterwegs. Er war ja über 3 Jahre mit der Eisenbahn um die Welt gefahren. Was hat's damit denn auf sich, Jochen, mit dem Totenschiff?
Ja, was hat es mit dem Totenschiff auf sich? Stichwort Piratenwache in der Straße von Malakka, sag ich mal. Das Totenschiff, das sind die auf die Abwrackwerften kommen und auch von den Toten nimmt man die Halbtoten raus und lässt sie noch ein paar Jahre T-Shirts transportieren von Bangladesch nach Singapur. Und da habe ich für eine Hand gegen eine Koje, nennt man das, gearbeitet als Kadett. Eines Tages sagt mein Offizier zu mir, heute Nacht, you have Pirates watching. Duty. Das heißt also, ich stand an der Feuerspritze, um Piraten abzuwehren, was ja heute absolut aktuell ist. Und ich habe das live miterlebt in der Straße von Malakka auf dem Weg nach Singapur.
Das heißt, da wollten Piraten wirklich auf euer Schiff?
Ja, die kommen vom Heck hoch mit Enterhaken und das ist die neuralgische Stelle am Schiff. Und da sind wir mit den Feuerspritzen gestanden. Und wäre ein Angriff in dieser Nacht erfolgt, hätten wir sie mit der Feuerspritze runtergespritzt.
So war es ja jetzt auf dieser MSC Melody oder wie das Schiff dort hieß, wo sie dann die Liegen runtergeworfen hatten auf die
so
Piraten.
So ist es. Also wir haben auch noch Eisenstangen und Schottersteine bereitgehalten auf unserem Schiff. 8 Mann. Haben das Schiff, was in der Nacht beleuchtet ist, in dieser Zeit wie ein Weihnachtsbaum, sicher durch die Straße von Malakka gebracht. Am nächsten Tag, wo wir in Singapur einlaufen sind, konnten wir dem Captain melden, keine besonderen Vorkommnisse an Bord.
Und weitere Vorkommnisse stehen ja in seinem Buch Einsteigen, bitte, von Joachim van der Linde. Während einer 3-jährigen Reise um die Welt mit der Eisenbahn, mein lieber Jochen van der Linde, da gibt es legale Sachen und da gibt es ganz bestimmt auch illegale Sachen. Und es gibt Länder, da kannst du mit Visa einreisen, da gibt es aber auch Länder, da musst du dich schon irgendwie so durchschmuscheln. Und dann bist du ja durch Papua-Neuguinea eigentlich ohne eine feste Route, obwohl die Regierung sagt, sag uns genau, wo du hergehst oder wie läuft das in Papua-Neuguinea?
Ja, in Papua ist die Einreise oder das Erteilen eines Einreisevisas damit verbunden, dass man ein Flugticket vorweist. Das wollte ich ja nun unbedingt vermeiden. Und ich habe ja einen 9-stündigen Kampf auf dem Generalkonsulat von Papua-Neuguinea in Indonesien erfolgreich bestanden und dort ein Visa ergattert, wo dann drin stand, ich müsste ein Flugzeug benutzen, das ich allerdings tunlichst vermieden habe. Mein Ziel war es, ja, durch Papua-Neuguinea durchzukommen und ein Frachtschiff zu finden, was mich zum Roten Kontinent bringt nach Australien.
Und in Papua-Neuguinea soll es ja noch Kopfjäger geben, es soll Menschenfresser geben. Sind das alles Gerüchte?
Das kann ich leider nicht bestätigen oder dementieren, denn ich bin an der Küste entlang gegangen und nicht ins Innere gekommen. Ach. Kopfjäger, die treiben da nicht mehr ihr Unwesen. Was da allerdings für uns Europäer sehr gewöhnungsbedürftig ist, ist das Betelnusskauen. Das gibt dann so einen roten Saft und den spucken die Papuas überall hin.
Und die Küste Papua-Neuguineas, wie ist die?
Traumhaft. Traumhaft, kann ich nur sagen. Menschenleer, wunderbare Strände. In 4 Wochen habe ich einen Touristen dort getroffen. Eins der letzten unentdeckten Paradiese dieser Erde. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn er die Zeit und das Geld hat, mal nach Papua zu.
Dann ist er auf einem Frachtschiff nach Australien. Gleich nach 12 kommen wir in den roten Kontinenten. Da gibt's ja noch jede Menge Ecken, wo man noch nicht waren. Mit dem Frachtschiff ging's denn weiter nach Australien. Und in Australien gibt's doch nicht viele Eisenbahnen. Da gibt's doch das Outback. Wer will denn schon durchfahren, Jochen?
Also es gibt in Australien einen der berühmtesten Züge der Welt, der Indian Pacific, 4700 Kilometer, 65 Stunden from coast to coast, sprich von der Ostküste ja an die Westküste. Und diesen Zug bin ich in einem Eisenbahnmarathon gefahren. Und es gibt nicht viel, aber es gibt viel zu erzählen und auch viel nachzulesen natürlich. Unter anderem eine Geschichte, die ich da nenne in meinem Buch Tod im Indian Pacific.
Was war das? Was ist da passiert?
Was ist da passiert? Ich habe, du hattest es eben schon kurz erwähnt, Rainer, mit einem Journalistenausweis, den ich mir für $2 in Bangkok auf der Khao San Road gekauft habe, mir eine Genehmigung besorgt, auf der Lok mitzufahren. Und wir waren in der Nal Labor Wüste, muss man sich vorstellen, die Hörer, 500 Kilometer immer geradeaus quer durch die Wüste. Und wir wollten in Cook losfahren und euch auf der Lokomotive. Und wir kriegten einen Anruf vom Frachtzug, der hinter uns fuhr, und die haben gesagt, wir haben eine Leiche am Schienenstrang gefunden und der kann nur aus eurem Zug sein. Und was denn da es mit sich aus... Das kann ich hier leider nicht so ganz genau erzählen, das wäre im Buch sozusagen nachzulesen. Ist es ein Mord? Ist es ein Selbstmord oder ein Unglücksfall? Ich kann nur sagen, es war eine ganz spannende Geschichte.
Ich fange ja morgen das Buch an zu lesen. Ich kriege das noch raus, ich sag's dir noch.
Ja, jetzt genau.
Ein paar Takte Musik. Und dann gehen wir nachher nach Amerika. Von Australien ging's denn nach Kanada. Und du musstest dir ja, Jochen van der Linde, immer wieder ein paar Euro, ein paar Dollars verdienen. Denn so eine Reise kostet ja nun mal Geld. Und große Reichtümer kann man ja nun auch nicht in dem klassischen Berufsleben dann anhäufen. Du bist Sekretär bei Verdi und hast dann dort auch gearbeitet. unter ordentlichen Bedingungen, gehe ich mal von aus. Die Verdi-Mitglieder hören jetzt zu, mein Freund.
Also ich habe auch als freier Journalist auf dieser Reise gearbeitet und für ein Straßenmagazin Trottwa in Stuttgart gearbeitet. Und ich habe in Vancouver gehört, man kann auf sehr leichte Art und Weise Geld verdienen. $100 pro Tag beim Kirschenpflücken. Da ich nun keine Arbeitsgenehmigung gehabt habe, so wie 20% der Kirschenpflücker im Okanagan Valley in British Columbia, aber mal wissen wollte, wie es einem geht, wenn einer illegal arbeitet, bin ich also dahin. Und ich kann hier an der Stelle nur sagen, knochenharter Job, eine Tonne Kirschen in 2 Wochen gepflückt. Und die mehr vom vielen Geld verdienen, der muss ich hier klar und deutlich widersprechen. $6,45 für Akkordlohn, eine Tonne Kirschen. Da kann ich nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Hände weg vom Kirschenpflücken, solltet ihr mal in Kanada unterwegs sein.
Ja, die Zeit verfliegt nur so hier in mein Abenteuer heute Morgen. Lateinamerika steht hier noch auf dem Programm. Du warst in Guatemala und auch in Nicaragua.
Lateinamerika. Also das Erste, was ich immer sagen muss, der nach Lateinamerika fährt, sollte möglichst über ein paar Worte Spanisch verfügen. Ich bin leider nicht in der glücklichen Lage gewesen. Das einzige Wort, was ich konnte, wo ich die amerikanisch-mexikanische Grenze überschritten hat, war gracias. Und ich habe einfach ja die erste Zeit mich mit Händen und Füßen durchgeschlagen. Es ging über Mexiko, wo es einen ganz tollen Zug gibt, der durch die Kupferschlucht fährt. 4-mal größer wie der Grand Canyon, kann ich jedem nur empfehlen, da einmal mitzufahren. Und es ging dann weiter über Guatemala, Nicaragua. In Nicaragua, es gibt auch traurige Stationen auf dieser Reise, war ich in einem Projekt für Straßenkinder, wo ich mich heute für Terre des Hommes engagiere. Dort habe ich gesehen und erlebt, was es denn bedeutet, auf der Straße zu leben. Es ging weiter, ja, im Zeitraffer sozusagen mit einem Segelboot nach Kolumbien, Cartagena, Weltkulturerbe, wunderbar, in das Hochland von Kolumbien. Ganz liebe Menschen, freundliche Menschen, die einem mit, ja, die das letzte Hemd mit einem teilen. So ging es quer durch den südamerikanischen Kontinent. Es ging weiter in, ja, über Peru, Bolivien. Ich war auf dem größten Dampflokfriedhof in Bolivien, in Uyuni, die größte Salzwüste der Welt. Wir sind illegal mit einem Zug über die großen Andenpässe gefahren. Es ging 4200 Meter in einem 100 Jahre alten Güterwaggon, wo wir also mit ein bisschen Backschisch, was man ab und zu noch in solchen Ländern machen kann, den Lokführern untergejubelt hat. So sind wir durch Argentinien, so sind wir nach Chile gekommen, in Buenos Aires beim Fußball gewesen, Boca Juniors, bekennender Schalke-Fan, das ist für den einfach ein Muss. Und dann ging es mit dem Frachtschiff rüber nach Afrika.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, ein paar Takte Musik und dann ist der Jochen zum letzten Mal dran. Der Abschluss deiner Weltumrundung mit der Eisenbahn.
Ja, für Eisenbahnfans ein Muss, die Ostafrika-Route. Das heißt, in Südafrika ging es los über Mosambik. In Mosambik wurde der Jochen mal verhaftet, damit ja der Polizist vielleicht an sein Schweizer Taschenmesser kommt. Und es ging weiter nach Malawi, 100 Kilometer auf einem Pickup. Ich sah aus wie, ja, könnt ihr euch nicht vorstellen, also wir sind hier beim Radio. Weiter ging es durch Tansania. Weiter ging es durch Kenia, durchs Banditenland in Nordkenia.
Bist du überfallen worden?
Nein, ich hab Glück gehabt. Wir sind nicht überfallen worden. Aber das kann ich nur so sagen. Die Angst fährt in solchen Situationen natürlich immer mit.
Dein Buch Einsteigen bitte heißt es von Joachim van der Linde. Wo gibt's das?
Das Buch gibt's in jeder Buchhandlung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es direkt bei mir bestellt wird unter www.einsteigen-weltreise.de. Dann gibt es noch eine Widmung dabei für den Hörer oder die Hörerin, die Interesse haben, mit mir auf die Reise um die Welt zu gehen.
www.einsteigen-weltreise.de.
Ja, und ein Satz zum Schluss vielleicht noch, der jetzt richtig Blut geleckt hat, den lade ich ein auf das 35. Treffen der Deutschen Globetrotter DZG, www.globetrotter.org, nach Hachenburg im Westerwald vom 25. bis 29. Juni, da gibt's Reisen, 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 pur, pur, pur.
Es liegt ja bei mir vor der Haustür, also ich mach's auf jeden Fall. Schön, dass du da warst, Joe van der Linde, mein Kandidat mit der Eisenbahn rund um die Welt. Danke.
Danke, lieber Rainer. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.